Nordwestradio unterwegs gibt es jetzt. 2 Tage vor der Wahl zur bremischen Bürgerschaft werden Sie vermutlich ein politisches Thema erwarten. Und ich sage Ihnen, mit dieser Vermutung liegen Sie richtig. Es ist sogar ein hochpolitisches Thema, über das wir reden wollen, im Prinzip von allen Parteien als eine zentrale Herausforderung angesehen, die Sicherung der Pflege für pflegebedürftige Menschen. Um Pflege, Personal und Qualität geht es heute, allerdings um Sie gleich zu Beginn zu enttäuschen oder aber zu erleichtern, je nachdem, keine einzige Politikerin und kein einziger Politiker ist in unserer Runde dabei. Vielmehr haben wir uns eingeladen worden sind wir auch, zu einer Veranstaltung des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe mit Gästen, die allesamt unmittelbar in ihrer täglichen Arbeit mit der Problematik zu tun haben. Sie werden uns gleich den Sachverstand liefern, wir liefern die Musik. Lassen Sie mich anfangen, dass ich Ihnen eine kleine Geschichte erzähle. Mitte Mai lese ich im Weserkurier eine Überschrift, Pflege gehört in die Mitte der Gesellschaft. Eine Überschrift zu einem Artikel, in dem Sozialsenatorin Ingelore Rosenkötter eine Pflegeoffensive ankündigt. Just an dem Abend, als ich dies in der Zeitung gelesen habe, treffe ich meinen 30-jährigen Nachbarn, der als Pfleger in einer Klinik arbeitet. Ich kenne den 5 Jahre. Hochmotiviert, hoch anerkannt, kommt wunderbar mit dem Patienten zurecht, hat zwischendurch Zusatzqualifikationen gemacht und an diesem Abend sagt er mir, dass er den Beruf wechseln wird. Er schafft es nicht mehr, er geht kaputt. Und damit, mit dieser Frage möchte ich Ihnen auch die Podiumsgäste vorstellen, nämlich mit der Frage, was würden Sie diesem 30-Jährigen raten, zu tun. Da in unserer Mitte Professor Dr. Stefan Görres von der Universität Bremen ist, der in der Bundesrepublik Deutschland gelegentlich als Pflegepapst bezeichnet wird, fange ich mit ihm an und anschließend kommen dann die Kardinäle dran. Herr Görres.
Das ist zu viel der Ehre, Herr Schlüter. Also, was soll man dem raten? Also zunächst mal muss man sagen, dass er wahrscheinlich recht hat, weil die Rahmenbedingungen sich eher verschlechtert haben in den letzten Jahren als verbessert haben und etwas salopp formuliert viele Pflegende inzwischen wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, so würde man das wahrscheinlich ausdrücken. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Politik offensichtlich jetzt, wenn auch sehr spät, Pflege als ihr Thema entdeckt hat, manchmal auch kurz vor der Wahl. Und dann natürlich schon, sagen wir mal, sich Strategien überlegt, die nicht ganz falsch sind. Also Pflegeoffensive in Bremen ist sicherlich ein richtiger Schritt, wenn auch etwas spät. Hier,
Herr Görres, seien Sie mir nicht böse, ich bin gleich fertig.
Ja, ja, ich bin sofort.
Auf das, was Sie jetzt ansprechen, kommen wir später. Einfach, was sagen Sie dem jungen Mann?
Ich muss das
dem
aber
können
kurz,
Sie nicht sagen, Politik in Bremen ist im Prinzip
nein,
richtig.
Nein, doch, ich muss es aber kurz entwickeln. So, wenn die Politik also jetzt die richtigen Schritte einleitet, dann kann man ihm eigentlich raten, durchzuhalten und mitzukämpfen und sich mit dafür zu engagieren, dass die Rahmenbedingungen besser werden. Weil ich glaube, dass die Zeit jetzt schon nicht schlecht ist, weil, wie gesagt, Politik hat Pflege erkannt und insofern würde ich eine Durchhalteparole an ihn weitergeben.
Burkhard Ziegert vertritt den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Ich weiß nicht, ob mein Nachbar bei Ihnen Mitglied ist, aber er könnte wahrscheinlich Mitglied bei Ihnen sein. Was würden Sie ihm sagen? Auch durchhalten?
Na, erstmal würde ich ihm sagen, schade. Das ist wirklich schade. Da ist also ein junger Mann, der eine hochqualifizierte Ausbildung gemacht hat, die ohne Zweifel auch nicht ganz billig war, auch Weiterbildung, so wie Sie sagen, gemacht hat und der ja auf diesem Wege eine Ressource in dieser Systematik, in diesem System darstellt, die unglaublich wichtig und wertvoll ist. Und ich finde das einfach schade, wenn junge Menschen dann an einem Punkt angelangen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich muss das dann aber auch erstmal so ernst nehmen. Ich muss ihm sagen, es tut mir leid, ich kann dich aber verstehen. Du hast einen Beruf gelernt, aus einer tief empfundenen Leidenschaft heraus, der dir sehr am Herzen liegt. Und du bist über die Jahre an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr geht. Und ich kann deinen Schritt verstehen, das kann ich ihm schon sagen. Ich muss aber Herrn Professor Görres recht geben, die Situation ändert sich gerade und wer jetzt noch durchhält, für den brechen dann wohl auch andere Zeiten an. Und das würde ich ihm auch sagen, wenn es geht.
Herr Ziegert, ich habe ihm auch was gesagt, nicht so schön wie Sie, sondern ich habe einfach gesagt, Junge, mach keinen Mist, denk mal, was du alles gelernt hast. Da hat er mir geantwortet, hast ja recht, aber ich bin einfach kaputt und ich will nicht kaputt gehen. Und deswegen diese Frage an einen Gast von auswärts aus dem Rheinland, aus Neuss. Werner Schell vertritt das Selbsthilfenetzwerk Pro Pflege, ein sehr engagierter Verband. Sie betreuen zu Pflegende eigentlich, Herr Schell, wenn ich es richtig begriffen habe.
Auch, ja.
Auch. Dieser Pfleger ist wahrscheinlich, gehört nicht zu Ihrem Klientel, sondern Sie brauchen solche Leute. Was sagen Sie ihm?
Also ich kümmere mich eigentlich um Pflegekräfte und Angehörige und ich sage, die müssen zusammenstehen, die müssen zusammen die Probleme erkennen und dann sozusagen auf die Politik zugehen und sagen, so, jetzt müsst ihr mal ordentliche Rahmenbedingungen schaffen. Ich kann leider nicht erkennen, dass die Politik auf dem Weg ist, die Pflege besser zu organisieren. Das, was ich aus Berlin höre bis jetzt, sind für mich alles bloß Sprechblasen. Die Politikererklärungen, die man so hört bei Pressemitteilungen, sind alles andere, nur nicht Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung. Es muss sich etwas ändern, wir müssen mehr Pflegekräfte auf den Weg bringen und dann würde ich diesem Pfleger auch sagen, bitte bleibe dabei, helf mir und anderen, wir sind dran und wir wollen auf die Politik einwirken, damit wir endlich bessere Rahmenbedingungen bekommen.
Juristischen Rat wollte ich eigentlich erst später einholen, aber nach Ihrer Äußerung, Herr Schell, muss ich jetzt schon die Rechtsanwältin Eva Dvorak fragen, die im Thema zu Hause ist. Was sagen Sie als Juristin zu diesen Äußerungen, die wir jetzt gehört haben? Einerseits durchhalten, auf der anderen Seite, das sind doch alles nur Sprechblasen. Wie lange soll er denn durchhalten?
Mir begegnet das tatsächlich jeden Tag auch als Rechtsanwältin und als Dozentin mit meinen Schülern, die bereits, das möchte ich hier auch schon mal betonen, als Schüler schon verheizt werden, als Schüler als volle Pflegekraft eingesetzt werden und schon als Schüler sagen, ich halte das nicht durch. Und das treibt die ganze Sache nochmal auf die Spitze und auch meinen Schülern muss ich sagen, haltet durch, die Lage wird sich ändern, weil die gesetzliche Lage dafür ist schon da. Man muss nur die Gesetze richtig anwenden und auslegen. Das Problem liegt eigentlich eher in der Personalbeschaffung, in der Personalstrukturierung und eben auch in den Geldern, die fließen.
Aus Bremerhaven ist bei uns Hans Görs vom Betreuungsverein Bremerhaven. Herr Görs, ganz kurz, was macht der Betreuungsverein?
Der Betreuungsverein hat eine Menge Mitarbeiter, die insgesamt fast 800 Menschen in Bremerhaven betreuen, das heißt rechtlich vertreten. Das gibt noch einen Begriff aus alten Zeiten, das heißt Vormundschaft. Und seit 1982 gibt es das Betreuungsrecht. Deshalb ist das also ein bisschen missverständlich. Wir sind nicht pflegerisch tätig, sondern wir sind als rechtliche Vertreter in diesen Einrichtungen tätig. Wir haben von unseren Menschen, die insgesamt betreut werden, ungefähr 20%, die in Pflegeeinrichtungen leben.
Sie kennen sich aber aus. Was sagen Sie dem jungen Mann? Bleiben wir dabei jetzt gnadenlos in der ersten Runde.
Also ich würde ihm als Erstes sagen, du stehst nicht alleine da und ich würde ihm also auch empfehlen, nicht durchzuhalten, sondern ich würde sagen, geh deinen Weg, such dir eine Alternative, weil ich A, glaube, und da bin ich irgendwo auch der Vertreter der Kunden sozusagen, also derjenigen, die als Pflegeperson, Pflegebedürftige dort leben. Da würde ich sagen, es macht wenig Sinn, wenn jemand, der schon innerlich gekündigt hat, pflegerisch tätig ist. Da kommt die Leistung auch nicht an. Und ich glaube, dass diejenigen, die dort leben, das Recht haben, von Menschen auch gepflegt zu werden, die mit einer gewissen Zufriedenheit in diesen Beruf reingehen. Das ist allerdings eine Theorie, weil ich auch sehe in meiner Praxis und in meinen Besuchen in diesen Einrichtungen, dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die in Pflegeheimen arbeiten und die also dieser innerlichen Kündigung unterliegen, die also wahrscheinlich nicht diesen konsequenten Schnitt machen können wie ihr Nachbar, sondern die dann finanziell davon abhängig sind, weil sie zum Beispiel eine Familie ernähren müssen. Aber ich sehe, dass die unter einem sehr großen Druck arbeiten. Und wenn mein Nachbar eben was von Wertschätzung gesagt hat, möchte ich das unterschreiben. Die Wertschätzung von Mitarbeitern in Pflegeheimen ist zum großen Teil, kann man das beobachten, ist sehr schlecht.
Dieser junge Mann wird wertgeschätzt. Der wird anerkannt in seiner Arbeit. Und wenn der ab morgen garantiert hätte, dass er Schichten hat, an die man sich hält, und er nicht plötzlich eine Schicht bis 10 Uhr abends hat und weil jemand krank geworden ist, am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder antreten würde, würde der hochmotiviert seinen Job machen. Ich frage Dr. Bernhard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik in Bremen, der sich mit Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung beschäftigt. Herr Braun, es ist eine komische Situation, wenn wir auf der einen Seite Tag für Tag hören, der Pflegenotstand droht, teilweise ist er schon da und wir brauchen dringend Pflegekräfte und die Wertschätzung muss, und dann lässt man solche Leute gehen.
Ja, man muss wahrscheinlich, und das würde ich ihm, dem der Person auch raten, man muss ihm raten, den Beruf jedenfalls die Berufstätigkeit vorübergehend aufzugeben, und zwar aus zwei Gründen. Das erste, wir wissen aus der Forschung über stationäre Krankenpflegekräfte, dass in solchen Situationen, wo solche Dissonanzen zwischen beruflichem Anspruch und beruflicher Wirklichkeit dauerhaft auftreten, der beide erheblichen Schaden nehmen. Die Pflegekraft verliert ihre berufliche Identität, also ein ganz wichtiges qualitatives Gut, das man auch nicht mehr sofort wieder aneignen kann durch Weiterbildung oder Ähnlichem. Und in dem Fall, die Patienten im Krankenhaus haben nachweisbar gelitten unter Pflegekräften, die so weit gekommen sind. Deswegen würde ich im Interesse von beiden ihm raten, aufzuhören. Ich würde aber gleichzeitig mit ihm auch versuchen, herauszubekommen, warum die Mehrheit der Pflegekräfte, egal wo sie pflegen, diese Situation eigentlich durchhält. Es ist verblüffend. Es gab mal ein Buch, das fragt, warum bleiben Krankenschwestern eigentlich gesund? Weil nämlich alle Welt sagte, die müssten ständig krank sein, und zwar schwer, was sie nicht sind. Sie sind ein bisschen kränker als vergleichbare weibliche Berufstätige, aber auch nur ein bisschen. Und die Frage, was hält eigentlich Menschen gesund in dem Bereich? Was hält sie drin und was treibt sie nicht zum Burnout? Müsste man auch mit diesem Kollegen zusammen versuchen herauszukommen, weil man dann vielleicht auch Ansatzpunkte neben gesetzlichen Änderungen findet, um diese berufliche Belastungssituation überleben zu können.
Zwischenfrage, Herr Braun. Ist vielleicht das, was man manchmal überspitzt ein Helfersyndrom nennt, in diesen Berufen besonders ausgeprägt, dass Sie deswegen durchhalten?
Das ist sicherlich ausgeprägt und allerdings in einer vertracksten Art und Weise ausgeprägt. Gerade weil jedenfalls, also die von uns jetzt im empirisch untersuchten Pflegekräfte im Krankenhaus, ist in anderen Bereichen leider noch nicht so untersucht, gerade weil die relativ viel Tätigkeiten auch wieder weggeben, also die Angehörigen zum Beispiel wichtige Aufgaben im Bereich psychosozialer Versorgung faktisch übernehmen, aus Gründen der Personalknappheit, leiden die Pflegekräfte, zu deren Identität es gehört, sich um psychosoziale Versorgung zu kümmern, leiden die Pflegekräfte zusätzlich zu allem, was sie sonst an Arbeitszeitbelastung, körperlicher Belastung etc. haben.
So, das war die Vorstellungsrunde. Leider hat sie mir nicht allzu viel weitergeholfen. Ich wollte nämlich eigentlich gerne nach Hause gehen und meinem Nachbarn sagen, Junge, ich habe mit 6 Experten geredet, die sagen alle einheitlich, was du machen sollst, hat nicht geklappt. Da fiel in der ersten Runde schon mal das Wort von der Wertschätzung für die pflegerischen Berufe. Herr Schell aus Neuss von der Initiative Pro Pflege hat das geäußert. Herr Schell, Sie haben so einen schönen rheinischen Akzent. Fangen Sie diesmal jetzt an. Wenn festgestellt wird, es fehlt Personal bei den Pflegeberufen, in den pflegerischen Tätigkeiten, dann ist ein Gesetz der Marktwirtschaft eigentlich, dann muss man die besser bezahlen. Gibt es solche Tendenzen?
Ja, ich sage, Wertschätzung und Anerkennung hat nicht nur mit Lobhudelei zu tun in der Öffentlichkeit, in Veranstaltungen, sondern hat auch mit Geld zu tun. Ich bin der Meinung, dass Pflegekräfte für ihre schwere Arbeit, und ich differenziere jetzt mal nicht, Pflegekräfte insgesamt für ihre schwere Arbeit eine bessere Vergütung verdient haben. Wenn ich sehe, dass ein Polizeibeamter 3 Jahre Ausbildung hat, in Klammern Fachhochschulausbildung, und die Krankenschwester ebenfalls 3 Jahre Ausbildung. Dann kommt am Ende der Polizeikommissar mit 25 Jahren mit 400 Euro besser weg als die Krankenpflegekraft. Und das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Pflegekraft muss morgens früh 15 Personen fertig machen. Das muss sie hinkriegen. Da darf keiner warten. Der Polizeibeamte, der den Notruf bekommt, der sagt, im Moment habe ich keine Zeit, ich habe keinen Wagen, ich komme, sobald es möglich ist. Also wenn ich diese Untersuchung mal so darstelle, dann muss ich sagen, die Pflegekraft verdient den Lohn, dass sie schwer körperlich in Intimbereichen der Menschen tätig ist, und das muss besser honoriert werden.
Herr Ziegert, ich weiß nicht, ob Sie sich als Gewerkschaft verstehen. Sie vertreten den Berufsverband für Pflegeberufe, zumindest gewerkschaftsähnlich, kann man doch sagen. Sie müssten doch eigentlich eine starke Position haben. Jetzt immer, wenn ein Gut knapp ist, ist es besonders nachgefragt und dann steigen die Preise. An Ihrer Stelle würde ich doch jetzt wunderbar Tarifverhandlungen führen können, oder nicht?
Ja, wenn wir eine Gewerkschaft wären. Sind wir aber nicht. Und wir führen auch keine Tarifverhandlungen, wir sind eine Interessenvertretung. Wir haben trotzdem eine Position dazu. Und natürlich, Herr Schell hat völlig recht, die Arbeit gehört besser bezahlt. Es wäre schön, wenn man auch überblicken könnte, was für Bezahlung, was für Tarifverträge im Moment überhaupt in der Pflege gültig sind. Das ist eine Vielzahl von Tarifverträgen, da blickt einfach keiner mehr durch. Der TVÖD als das ursprüngliche Vertragswerk oder AVR in der kirchlichen Trägerschaft verliert an Bedeutung, und Haustarifverträge gewinnen immer mehr Bedeutung in Ketten, Klinikketten, Altenpflegeheimketten, wo die Tarifverträge eben zwischen in diesen Ketten selber ausgehandelt werden, ohne gewerkschaftlichen Einfluss. Und dem Gesetz der Marktwirtschaft folgend, gebe ich Ihnen völlig recht, ein knappes Gut wird teurer. Das scheint in der Pflege nicht überall zu gelten, weil es gibt nach wie vor Ketten, die bezahlen so unverschämt niedrige Löhne.
Sie meinen Heimketten oder
Klinikketten,
Pflegeheimketten,
ja. So unverschämt niedrige Löhne, dass es schon fast sittenwidrig ist. Also ich will Ihnen ein Beispiel nennen aus Schleswig-Holstein. Auf einer bekannten Urlaubsinsel sollten die Mitarbeiter 500 Euro weniger bekommen, weil es sei ja auch ein hohes Gut, auf dieser sonst so teuren Insel Dienst tun zu dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Und solche Argumente werden dann eben auch bemüht. Und das ist natürlich völlig unverschämt und entspricht nicht der Vorstellung von Wertschätzung, die wir zum Beispiel auch haben. Wobei ich auch gleich erwähnen möchte, dass Wertschätzung mehr ist als ein höherer Lohn. Wir haben für den Krankenhausbereich, will ich es mal kurz aufzeigen, sind in den letzten Jahren 50.000 Stellen abgebaut worden. Das ist von den Pflegekräften mitgetragen worden. Die haben das ausgehalten. Die Fallzahl ist gestiegen. Das heißt, die mussten mehr Patienten in der Zeit behandeln. Auch das ist von den Pflegekräften getragen worden, ausgehalten worden. Und dann stellt sich irgendwann am Ende dieser Kette, wo Pflegekräfte das geleistet haben, eine Bundesministerin hin und sagt, wir müssen Personen aus bildungsfernen Schichten für die Pflege gewinnen. Und lässt das so im Raum stehen, zum Beispiel. Das ist verletzend. Das ist einfach auch verletzend. Oder dass immer wieder, alle Jahre kommt das auf, dass Langzeitarbeitslose in die Pflege vermittelt werden sollen. Es ist ja nicht so, dass das nicht möglich ist. Das war ja schon immer möglich. Es wird jetzt überbetont als Lösung präsentiert und bleibt so im Raum stehen. Und auch das ist verletzend, weil damit zum Ausdruck gebracht wird von der Politik, und da sehe ich die in einer besonderen Verantwortung auch, das, was ihr macht, das kann eigentlich jeder. Und das ist das Gegenteil von Wertschätzung.
Frau Dvořák, während eben die Musik lief, haben Sie mir zugeflüstert, dass Sie noch eine These haben, warum Pflegekräfte sich so viel gefallen lassen und so aufopferungswillig auch gelegentlich sind. Nehmen Sie das gleich mit auf, wenn ich Ihnen die Frage stelle, nochmal bei der Bezahlung zu bleiben. Liegt es auch daran, dass in diesen Berufen man weiß, wie gefährlich es ist, wenn man streikt, weil es anderen Menschen unmittelbar Schaden zufügen kann und man deswegen nicht die Kampfkraft, die gewerkschaftliche Kampfkraft entwickelt?
Ja, ich kann dem eben Gesagten nur recht geben. Diese Dienstleistung am Menschen fördert eine Dankbarkeit zutage bei dem Gepflegten, die natürlich sehr motivierend ist. Das ist ja in jedem Dienstleistungsgebiet so, dass dieser direkte Kontakt einen ganz anderen Lohn auch noch zusätzlich bringt. Und das ist eine Motivation und fördert auch die Arbeitsmoral, die mit Geld auch nicht auszugleichen ist. Das ist klar. Natürlich muss der Lohn steigen. Da brauchen wir auch gar nicht lange diskutieren. Ich möchte nur einmal ein kurzes Bedenken hierzu angeben. Selbst wenn die Löhne stiegen, könnte das Heim oder der Träger immer noch durch die Personalverschlüsselung und durch diese unglaublich diffizile Bemessungskriterien, die wir haben, um einen Personalschlüssel zu entwickeln, welche Pflegestufe haben wir, welches Personal, welche Fachkräfte haben wir. Dadurch besteht natürlich die Gefahr, dass man diesen Schlüssel anders auslegt und trotz höherer Löhne wieder mehr Arbeit entsteht. Also das System könnte sich selber wieder aushebeln. Insofern müssen wir nicht nur Löhne erhöhen, wir müssen auch diesen Schlüssel mehr beobachten.
Vom Differenzieren bleiben wir mal etwas undifferenzierter. Herr Dr. Braun, könnten die Pflegekräfte nicht von den Fluglotsen lernen?
Sicherlich, aber es ist eben so, dass Pflegekräfte noch mehr als früher zum Beispiel die Ärzte glauben, dass sie damit den Patienten, die natürlich ihr Bezugspunkt Nummer eins sind, für die stehen sie wirklich noch ab und zu mal im Mittelpunkt, sie glauben, sie würden denen schaden. Aber genauso wie bei den Piloten oder bei den Ärztestreiks kann man ja sehen, dass es den Patienten nicht schadet. Ich war vorgestern in einem Krankenhaus, einer Rehabilitationsklinik, in der ein Jahr lang gestreikt wurde und wo auch die Geschäftsführung penibel darauf achtete, ob wirklich irgendein unerwünschtes Ereignis für Patienten eintritt. Es ist keines eingetreten. Das heißt, es gibt Möglichkeiten.
Ja, das ist aber auch ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, egal ob wir streiken oder nicht, es passiert nichts.
Für Patienten?
Nee, ich meine, mit der Position kann man schlecht antreten, wenn man sagt, wir streiken, es passiert ja trotzdem nichts. Damit kann ich den Wert meiner Arbeit schlecht rechtfertigen.
Nein, es passierte den Patienten nichts. Es passierte sehr wohl der Geschäftsführung, dem Besitzer dieser Klinik etwas, weil er unter dem Strich wirklich Kunden und Kundinnen verloren hat, die aber überhaupt nicht dorthin gingen, also auch gar nicht drunter zu leiden hatten, dass unter Umständen an der einen Stelle oder anderen Stelle jemand nicht da war. Also wenn gestreikt wird, gibt es mittlerweile bei uns Formen, das haben sowohl die Piloten als auch die Ärzte gezeigt, wie man den Patienten im Grunde genommen raushalten kann. Und das sollten sich Pflegekräfte eben wirklich auch von ihren ärztlichen Kollegen lernen. Die haben es gemacht, die haben auch viel mehr erreicht, teilweise zu Lasten der Pflegekräfte. Dass 50.000 abgebaut worden sind von Pflegekräften bis 2008, stimmt. In der gleichen Zeit sind Tausende von Ärzten zusätzlich eingestellt worden, unter anderem als Folge dieses Streiks. Also da könnten Pflegekräfte von lernen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das haben leider vielfach Pflegekräfte, dass sie denken, nein, das machen wir nicht, weil wir jemand schaden. Bei der Wertschätzung ist es im Übrigen so, dass mittlerweile die Krankenschwestern, die Ärzte und die Pastoren auf den Plätzen 1 bis 3 der Wertschätzungsskala teilweise eingeholt haben. Sie sind zwischendrin mal auf Platz 1 und Platz 2 gewesen der Standardbefragung eines Meinungsforschungsinstituts. Und die beiden waren jahrzehntelang an Platz 1 und mittlerweile kommen dann schon mal Krankenschwestern vor. Das zeigt, dass die Bevölkerung unter Umständen viel mehr Ahnung hat, welchen Wert eigentlich Pflegekräfte haben, als unter Umständen die Politiker.
Herr Görres, Sie sind Professor, der Braun ist nur Doktor. Stimmen Sie mit dem überein?
Sie haben ja gesagt, es ist erlaubt, auch zu lachen heute. Das machen wir jetzt mal sehr schnell. Also natürlich könnten Pflegende streiken und dass ein schlechtes Gewissen sie häufig davon zurückhält, das glaube ich auch. Aber ich glaube, ein Punkt ist sicherlich, dass Pflegende natürlich nicht so gut organisiert sind wie die Ärzte. Es gibt sowohl von der gewerkschaftlichen Seite her nicht diese Organisationskraft. Die Pflegenden haben keine Pflegekammer. Bayern versucht jetzt gerade, eine Pflegekammer zu gründen.
Die Senatorin in Bremen hat es auch angeregt.
Die Senatorin in Bremen hat es auch angekündigt. Also das wäre erstmal die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt sozusagen sich eins fühlt im Pflegeberuf. Dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Ich will aber noch was anderes sagen. Also was hält Pflegende im Beruf und warum streiken sie vielleicht deswegen auch nicht? Ich glaube, Pflegende haben eine hohe Identifikation mit dem Beruf. Und das heißt, dass sie den Beruf sehr gezielt, die meisten jedenfalls, ausgewählt haben. Nicht, weil sie nichts anderes gefunden haben, sondern sehr gezielt, weil sie Menschen helfen wollen und das auch attraktiv finden, dieses Umfeld. Das hat jetzt gar nichts mit Helfersyndrom zu tun. Wir haben jüngst eine Befragung gemacht, da konnten wir das wirklich sehr gut feststellen. Also die haben diesen Beruf gewählt, weil sie den Eindruck haben, das ist ein Beruf, da können wir Dinge tun, die man in kaum einem anderen Beruf tun kann. Also mit Menschen arbeiten, und zwar mit Menschen arbeiten, die in einer sehr existenziellen Situation sind. Das war der ehemalige Grund eigentlich, oder ist der Grund, warum sie den Beruf gewählt haben. Und deswegen, das haben wir auch erfragt, sind viele bereit, auch schlechte Rahmenbedingungen bis zu einem gewissen Punkt zu ertragen. Also solange sich das die Waage hält. Und erst wenn diese Waage kippt, dann geht es entweder ins Burnout und dann werden sie krank oder sie steigen eben aus. Übrigens, viele unserer Studierenden sind ausgestiegen, wenn man so will, aus der Praxis, aber nicht unbedingt, um die Pflege insgesamt zu verlassen, sondern um sozusagen auf einer anderen Etage vielleicht dann auch wieder einzusteigen, weil sie sagen, wir wollen wirklich beitragen, da was zu verändern. Das zeigt also, dass Pflege schon ein interessanter Beruf ist und deswegen auch eben eingangs meine Durchhalteparole. Ich glaube, dass er nach wie vor ein interessanter Beruf ist und ich glaube, zunehmend interessanter wieder werden wird.
Auf Ihre Studierenden kommen wir gleich. Einmal atmen wir noch durch. Seltene Harmonie in der Einschätzung des Zustandes. Niemand bezweifelt, dass es Fachkräftemangel in den Pflegeberufen gibt. Das gibt viele Diskussionen, wo es erstmal heftige Auseinandersetzungen gibt über die Zustandsbeschreibung. Das ist ja nicht der Fall. Aber was tun? Das ist die Frage und da gibt es dann doch unterschiedliche Einschätzungen. In Bremen ist die kommunale Klinik-Holding, die den Stellenabbau, über den wir eben geredet haben, in den Krankenhäusern massiv befördert hat, nun dabei, Kopfprämien zu zahlen, wenn jemand wieder eine Pflegekraft in die Klinik holt, fasst man sich ja auch ein bisschen an den Kopf. Erst werden die Stellen abgebaut und nachher werden sie mit Prämien wieder gelockt. Dann gibt es Leute, die sagen, oh Mann, man muss die Pflegeberufe attraktiver machen, Akademisierung von Ausbildung. Deswegen komme ich auf Görres Studierende nochmal zurück, hat gesagt, manche gehen ja gar nicht ganz aus der Pflege weg. Die pflegen nur nicht mehr, sondern studieren Pflege jetzt. Das hilft den Leuten, die betroffen sind, nicht so viel weiter. Zuerst mal, in dem Moment, wo sie weggehen, jedenfalls nicht, Herr Görres. Dann gibt es den Punkt, ausländische Abschlüsse sollen leichter anerkannt werden. Und dann gibt es die Hoffnung, dass mit der neuen Arbeitnehmerfreizügigkeit vielleicht mehr Polinnen oder Ukrainerinnen kommen und sich dadurch alles von selbst erledigt. Den Papst haben wir eben schon. Herr Schell, ich glaube, Sie hatten eben sowieso, wollten dringend was loswerden. Aber mit Ihrer rheinischen Zurückhaltung haben Sie sich nicht getraut.
Was Sie da alles angesprochen haben, das ist ja ein abendfüllendes Programm. Fachkräftemangel, den Ausdruck mag ich nicht. Ich plädiere für den Ausdruck Pflegenotstand. Den Pflegenotstand haben wir seit vielen Jahren. Der ist in Krankenhäusern produziert worden. Wir haben das eben gehört. 50.000 Stellen und mehr. Und die Pflegekräfte sind in ihrer Arbeit ständig belastet worden. Das ist Fakt. Mein Ansatz ist, dass wir zwar im Sozialgesetzbuch Teil 11 gute Ansätze haben für ordentliche Pflege, nur es wird in der Praxis nicht umgesetzt. Die Stellenschlüssel in den Heimen sind regional gegliedert. Ich habe hier eine Liste. Können Sie mal gucken, was alles im Bundesgebiet für unterschiedliche Stellenschlüssel bestehen.
Die Liste kann man im Hörfunk schlecht sehen.
Die kann man schlecht sehen, aber ich kann sie Ihnen schenken, dann können Sie sie zumindest mitnehmen. Danke. Die saarländische Pflegegesellschaft hat sozusagen musterhaft mal herausgearbeitet, dass sozusagen mit diesen Stellenschlüsseln nur 67% der Arbeitsleistung abgedeckt wird und der Rest, 33%, sozusagen nicht abgesichert ist. Wir brauchen mehr Pflegekräftestellen. Die Stellenschlüssel müssen verändert werden. In den Krankenhäusern haben wir Stellen nach Kassenlage. Die Ärzte, ich sag's mal so, haben abgeräumt und die Pflegekräfte haben noch Beifall geklatscht. Das muss sich ändern. Es muss... Es muss in die Pflege eine Lokführermentalität hinein. Und deshalb sage ich, seit 40 Jahren mache ich Unterricht an Krankenpflegeschulen. Leute, ihr müsst die Verbände stärken. Herr Zieger war ja schon mal bei unserem Pflegetreff. Also da muss was passieren. Und vor allen Dingen brauchen wir Berechnungsmodelle, wie Stellen errechnet werden. Ich verlange seit vielen Jahren eine Personalregelung, wo sozusagen nachvollzogen werden kann, was konkrete Pflegebedürftige für Pflegeleistungen erfordern. Und dann müssen die Stellen her. Und da ist die Politik mit in der Verantwortung. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Berufsverbände da ein bisschen mit powern. Ja, Sie wissen, ich schreibe immer, aber Sie sind da zu zögerlich. Sie müssen mehr kämpferisch werden. Dann kriegen Sie auch mehr Mitglieder.
Herr Schell, ich verstehe, was Sie meinen. Und trotzdem, wenn ich Ihnen einen kleinen Rat geben darf, wenn Sie Sympathie bei der Bevölkerung gewinnen wollen, sagen Sie nicht Lokführermentalität. Die Fluchlotsen passen da, glaube ich, etwas besser. Die Lokführer sind... Es hat sich gemeldet der Kollege Görs aus Bremerhaven.
Also ich glaube, wir müssen noch einen anderen Aspekt reinbringen. Und zwar, wir haben eben Geld angesprochen und wir haben gesagt, zur Wertschätzung von Pflegekräften gehört eben auch eine bessere Bezahlung. Wir müssen aber gleichzeitig feststellen, dass wir etwa seit 2003 gedeckelte Pflegesätze haben. Und dass das bedeutet, dass die Kostensteigerung sowohl im Gehaltsgefüge als auch in den Sachkosten nicht dadurch gedeckt werden, dass es moderate Steigerungen der Pflegesätze gegeben hat in der Vergangenheit. Und letztendlich bedeutet das doch, dass jeder Träger gezwungen ist zu tricksen, zu rechnen, etwas so zurechtzuschieben, dass es letztendlich passt irgendwie. Das geht auf Kosten der Qualität. Darüber sind wir uns alle einig. Und wenn wir jetzt zwei Tage vor der Wahl Forderungen stellen, dann bedeutet das, dass wir also ganz genau sagen müssen, wenn ihr wirklich wollt, dass Pflege eine andere Wertschätzung bekommt oder wenn ihr möchtet, dass Altwerden auch würdig geschehen kann und dass Pflege in dieser Situation eine bedeutende Rolle spielen soll, dann müssen wir neu rechnen und dann müssen wir neue Schlüssel errechnen und dann müssen vor allen Dingen auch die Tagespflegesätze erhöht werden, damit das refinanziert werden kann. Ich ziehe den Hut vor allen, die unter diesen Bedingungen diese Arbeit leisten. Ich ziehe den Hut davor. Sind unheimlich viele, die diese Arbeit auch hervorragend leisten, trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen, die vorgefunden werden. Aber es ist, glaube ich, klar, dass wir am Ende dieser Entwicklung sind und dass wir diese Forderung nach mehr Geld in der Pflege lauter und auch mit den Berufsverbänden sicherlich auch den Politikern rufen müssen.
Ich mache nochmal einen Anlauf und wende mich an Herrn Zieger vom Berufsverband für Pflegeberufe, was diese Thematik angeht, Akademisierung. Herr Görres sprach von den Studierenden. Die Pflegestudiengänge sind, glaube ich, gut nachgefragt. Ist das ein Ausweg, dass man sagt, wenn ihr alle euch Bachelor oder Master nennt, dann seid ihr besser anerkannt oder was?
Ich bin überzeugt davon, dass das der Fall ist, dass ein höherer Bildungsabschluss auch dazu beiträgt, dass mehr Anerkennung für die Pflegenden möglich ist. Das wird nicht die alleinige Lösung sein. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn Pflegende in den Einrichtungen und in den Kliniken zum Beispiel mit Geschäftsführung und den Ärzten auf Augenhöhe diskutieren, dass dort auch andere Lösungen dann vielleicht möglich sind, dass den Pflegenden dann auch andere Aufgaben und andere Zuständigkeiten, andere Verantwortlichkeiten übertragen werden. Das halte ich zumindest für einen Aspekt.
Herr Zieger, da Sie gerade dran sind, 1. Mai, Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Ja. Man könnte sich als jemand, der Pflege braucht, freuen und sagen, Mensch, vielleicht ist es einfacher, dass ich jemanden finde, der sich um mich kümmert. Auf der anderen Seite wird man sagen, die in den Pflegeberufen Beschäftigten werden, sondern da kommen die Lohndrücke. Wie ist Ihre Haltung?
Naja, wir werden erstmal abwarten, was jetzt passiert. Also gucken Sie mal, da soll jemand, und wir haben immer die Vorstellung, aus Ost- und Mitteleuropa kommen die Leute jetzt in Scharen nach Deutschland und pflegen hier. Und jetzt muss man sich mal einmal vergegenwärtigen, dass die Situation in Mittel- und Osteuropa, was die demografische Entwicklung angeht, ja auch nicht anders ist als hier. Da gibt es auch viele alte Menschen und da wird auch Pflege in Anspruch genommen. Und dann haben Sie noch die Situation, dass jemand soll Familie, Freunde, Heimat verlassen, um in Deutschland eine Pflegetätigkeit wahrzunehmen. Da müssen Sie mir jetzt erstmal klar machen, warum der ausgerechnet nach Deutschland kommen soll. Wir reden hier darüber, dass hier die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und vielleicht gehen die ja auch nach Schweden oder nach Norwegen oder woanders hin, wenn die sowieso ihre Familie verlassen. Also wir sind da sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was diese Effekte angeht.
Also das klingt nach Entwarnung. Aber während Sie entwarnen, hat sich die Juristin zu Wort gemeldet.
Ja.
Frau Dvořák.
Ich würde mal sagen, die sind schon da. Die sind schon lange da. Nämlich bei den Leuten, die sich das leisten können. Da brauchen wir gar nicht weiter reden. Also.
Also wir reden jetzt von zwei unterschiedlichen Sachen. Es gibt einmal die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das betrifft die Fachkräfte, und es gibt die Bestrebungen, die derzeit illegal Beschäftigten,
ja, die meint Ford, Pflegerin, Walter,
hier in Deutschland, das, diese Arbeitsverhältnisse zu legalisieren.
Nicht die Illegalen.
Nein, ich meine auch die Legalen.
Sagen Sie einfach, was Sie meinen, und lassen Sie sich nicht von Herrn Zieger interpretieren, Frau Dvořák.
Es ist ja bereits jetzt schon möglich, in Interimszeiten sich eine Pflegekraft sonst wo zu besorgen. Und das sind eben auch unsere Anrainerstaaten. Das ist kein Problem. Das ist auch legal und das wird auch getan. Und das wird auch zu einem entsprechenden Preis getan.
Herr Versorgungsforschungswissenschaftler Braun, ist das so?
Ja.
Solche Antworten sind einem lieb. Nee, vor allen Dingen, wenn man knapp ist mit der Zeit, das ist völlig klar. Ja, dann kann man, dafür können wir eine Musik machen jetzt.
Dann interpretieren Sie das ja nicht auch noch 10 Minuten.
Pflege, Personal, Qualität, das erregt die Gemüter, wie Sie im Hintergrund hören. Wir kommen in die letzte Runde. Man kann in 55 Minuten im Radio nicht alle Probleme differenziert ausdiskutieren. Man kann sie nur anreißen. Das haben wir versucht. Aber einen Aspekt sollten wir doch dringend noch ansprechen, wenn wir über Pflege reden, dass man nicht die Menschen vergisst, die als Angehörige Pflegearbeit machen und nicht nur, die es professionell tun. Herr Görres, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Ich habe in Erinnerung, dass wir mal in einer Diskussion zusammen waren, wo es darum geht, was die Pflege überhaupt Versicherung auch noch leisten kann, was finanzierbar ist. Da kann man ja viele Forderungen stellen, aber es wird in der Politik sicher immer auch davon abhängig gemacht, was ist finanzierbar. Und da meine ich, dass Sie mir gesagt haben, man muss auch auf Ideen kommen, auf die man bisher vielleicht noch nicht gekommen ist. Die sind sehr unkonventionell. Sie gucken jetzt so, als würden Sie sich nicht erinnern. Als sind Sie doch noch gar nicht. Ich sage Ihnen die Geschichte von dem Menschen, der Ihnen einen Aufsatz geschickt hat, in dem er gesagt hat, alles, was leicht zu tun ist, wo es um leichte Hilfen geht, um Besorgung und sonst was, das kann man doch viel mehr familiär und nachbarschaftlich regeln. Und während das, was professioneller Hilfe bedarf, dann tatsächlich den professionellen Pflegekräften überlassen werden soll. Und der Vorschlag war, jetzt erinnern Sie sich, eine Pflegesteuer, eigentlich eine Verpflichtung für jeden, pflegerisch tätig zu sein, von der man sich wie beim Emissionshandel für CO2 freikaufen kann. Erinnern Sie sich?
Also ich erinnere mich...
Sagen Sie dunkel.
Nee, auch nicht dunkel, weil das Pflegesteuer habe ich bestimmt nicht gesagt. Aber soll ich da was hierzu sagen?
Ja, ich meine, ist das... Dann, Meister, vielleicht war es zu kompliziert gefragt. Das kann ja auch vorkommen. Halten Sie denn davon, wenn man sagt, lass doch alles, was wirklich geht, ohne dass man hochspezialisierte Fachkraft sein muss, tatsächlich von Familienangehörigen gegen Honorar oder wie auch immer und von Nachbarn machen und die in den professionellen Pflegeberufen das, was auch nur professionell geht?
Ja, so könnte man das sagen. Ein bisschen ist es ja jetzt auch schon so, weil 80% der Pflegebedürftigen werden nach wie vor von Frauen, und zwar zu Hause gepflegt oder 2/3 etwa. So. Das heißt, Familien, pflegende Angehörige, insbesondere Frauen, machen das ja jetzt schon, nämlich sehr viel zu Hause pflegen. Und die Professionellen eben im stationären Bereich beziehungsweise im ambulanten Bereich, aber an der häuslichen Pflege sind ambulante Dienste etwa zu 20% beteiligt. Das heißt, wir haben ja schon, wenn Sie so wollen, diese Aufspaltung auf der einen Seite in die professionelle Pflege und auf der anderen Seite in die Laien- oder ehrenamtliche Pflege. So. Wenn wir aber interessanterweise hier über Pflege heute diskutieren, reden wir nur über die professionelle Pflege. Und das, insofern bin ich ja froh, dass Sie die Angehörigen hier mit ins Spiel bringen. Die Angehörigen werden übrigens, das sollte man dann nochmal sagen, um das auch mal zu charakterisieren, als der Pflegedienst der Nation bezeichnet, sodass man also sieht, dass die Größenordnung fast schon eher bei den Angehörigen in der Menge zu sehen ist und
ganz,
gar nicht bei der professionellen.
Ganz kurz dazwischen, aber auch mit ähnlichen Folgen, Burnout, ja, dass eine Frau jahrelang keinen Urlaub machen kann, so, weil sie sich...
Ich will das mal jetzt zusammenführen. Ich will das nicht das eine und das andere gegeneinander ausspielen oder gegenüberstellen, sondern wenn ich diese Überschrift sehe, Pflege gehört in die Mitte der Gesellschaft, dann finde ich das ein richtiger Ansatz. Das heißt, wir dürfen nicht mehr trennen, hier professionell, da die Laien oder die Ehrenamtlichen, sondern das Modell der Zukunft sieht eigentlich so aus, dass wir wieder viel stärker das miteinander verzahnen müssen. Und dann kommen wir zu Modellen, die Sie vielleicht meinen, dass das aber auch heißt, dass Angehörige in irgendeiner Weise entlastet werden müssen. Und das kann sich mit Geld und Sachleistungen zum Beispiel damit einhergehen oder in anderer Art und Weise. Also jetzt haben wir ja den Vorschlag von Frau Schröder zur Pflegefamilienzeit. Und das ist übrigens kein schlechter Weg, finde ich, weil der zwar noch nicht zu Ende gedacht ist, aber dass man hier sozusagen zu Entlastungen sorgt, ist richtig. Nur, warum wir mit solchen Vorschlägen jetzt nicht wirklich Pflege in die Mitte der Gesellschaft tun, kann man daran erkennen, dass die Betriebe systematisch herausgehalten worden sind aus diesem gar nicht so schlechten Vorschlag. Das heißt, die Betriebe sind nicht verpflichtet, diese Entlastung sozusagen zu gewähren, sondern es ist freiwillig. Und das finde ich ein falscher Ansatz. Pflege ist eine gesellschaftliche Aufgabe und aus meiner Sicht eine der zentralen Aufgaben für eine Gesellschaft, jedenfalls in Westeuropa und auch in anderen Ländern der Zukunft. So. Und deswegen, um nochmal jetzt da die Kurve zu kriegen, ich würde nicht mehr trennen zwischen hier professionell und da ehrenamtlich oder Familie, sondern die Zukunftsmodelle liegen darin, wie kann man das so miteinander verknüpfen, dass das, was wir an Pflege in Zukunft zu leisten haben, das ist wesentlich mehr als das, was wir heute vor Augen haben, wesentlich mehr. Zunahme der demenziellen Erkrankten, Zunahme der Pflegebedürftigkeit und so weiter. Das muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Und da ist die Politik, glaube ich, noch nicht wirklich so weit, dass sie das verstanden hat. Auch wenn sie das hin und wieder dann verkündet. Aber da haben wir noch einen enormen Aufholbedarf und das kann nicht alleine von Professionellen gelöst werden. Und deswegen auch die Zuwanderungsfrage, die wahrscheinlich gar nicht in dem Maße stattfindet, wird uns dieses Problem nicht lösen, weil das einfach viel zu groß dimensioniert ist. Das geht alle an. So, da liegt aus meiner Sicht der Schlüssel dazu.
Herr Zieger, Berufsverband heißt, Sie sind ja im Verband der Professionellen. Ganz kurz mit Ja oder Nein beantwortet. Geht Ihnen das gegen den Strich, wenn die Laienpfleger, wie Görres sie nennt, oder die Familienpfleger aufgewertet würden?
Nein, überhaupt nicht.
Gut, also wunderbar. Ich muss ja nur auf die Uhr gucken. Sendezeit geht zu Ende. Und üblicherweise beschwert man sich in Bremerhaven, dass die zu kurz gekommen sind. Das kriegt Herr Görs das letzte Wort, wenn Sie wollen.
Ja, weil sich bei mir so ein bisschen das spärliche Haupthaar sträubt, weil ich glaube, dass das ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Weil ich feststelle, dass sehr viele Familienangehörige, pflegende Familienangehörige, zum Beispiel eine große Energie darin verwenden müssen, Unterstützung bei der Krankenkasse zu kriegen, zum Beispiel für Pflegemittel. Wenn ich den bürokratischen Aufwand sehe, den pflegende Angehörige betreiben müssen, um Ansprüche geltend zu machen, die im SGB verankert sind, dann kann ich nur noch sagen, Finger weg. Oder wir müssen uns wirklich was, also zumindest Finger weg davon, dass man sich da so weit engagiert, wie Sie das eben modellhaft geschildert haben. Ich glaube, dass wir die Rahmenbedingungen dafür erstmal ändern müssen. Krankenkassen müssen in der Lage sein oder in die Lage versetzt werden, die Leistungen auch rauszuschütten, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind. Und es kann nicht angehen, dass pflegende Angehörige einen großen Aufwand betreiben müssen, Rechtsansprüche geltend zu machen, mit einem riesen Aufwand.
So, meine Damen und Herren, nochmal, in der Radiosendung kann man vieles nur anreißen. Ich hoffe, jetzt haben wir aber nichts vergessen. Bin sehr froh, dass Sie aus Bremerhaven dabei waren, Herr Görs, weil das, ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt auch zum Schluss nochmal war. Deswegen muss allerdings die Dame in der Runde, die Juristin Frau Dvorak, aufs Schlusswort verzichten. Aber bei der Veranstaltung da vor ein paar Tagen wurde ja weiter diskutiert und da ist auch Frau Dvorak noch heftigst befragt worden von denen, die sich in der Materie im Detail auskennen. Fürs Radio kann ich nur sagen, heute herzlichen Dank fürs Zuhören.